Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ein Selfie mit Angela Merkel machte ihn berühmt. Inzwischen sind 10 Jahre vergangen und wir fragen den Deutschsyrer Anas Modamani, ob wir es geschafft haben. Dann bin ich mit dem Schauspieler Yannick Schümann verabredet, der Bücher lesen wieder sexy machen will. Außerdem sind wir mit dem berühmten Fotografen Martin Schöller in den USA unterwegs, um mit ihm Donald Trump in New York zu fotografieren, aber genauso auch Obdachlose in L.A. Wir sind beim ersten Abend des Berliner Popkulturfestivals und fragen, wo ist eigentlich der politische Protest im Pop geblieben? Ich meine, Aufreger gäbe es ja genug. Und wir schauen mit Hilfe der Kunst in die Wolken. Nach oben, in einer Ausstellung in Darmstadt. 10 Jahre ist es her, dass Deutschland eine der größten Flüchtlingsbewegungen der Nachkriegsgeschichte erlebte. Mit Sätzen der damaligen Kanzlerin wie diesen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Seitdem hat sich das Land verändert, auch politisch. Die Willkommenskultur von damals, dass wir schaffen das, ist eher kontroversen Debatten darüber gewichen, was wir wirklich schaffen, was wir geschafft haben. Und wenn man auf der Suche nach einem Bild für die damalige Zeit ist, dann könnte es das Selfie sein, das der damals 18-jährige Anas Modamani mit der Kanzlerin machte. Er lehnt sich da selbstbewusst an sie, sie reckt den Daumen hoch und 10 Jahre danach ist er als deutscher Journalist am Telefon. Hallo, guten Abend.
Ja, hey, guten Abend, grüß dich.
Grüß dich. Was hast du in diesen 10 Jahren über Deutschland gelernt?
Ich habe ganz vieles gelernt. Also erstes Mal das nicht aufzugeben. Man soll auch seinen Traum verfolgen. Und ich habe die Kultur hier kennengelernt. Ich habe Pünktlichkeit gelernt. Ich habe ganz viele positive Sachen und Sachen aus meinem Heimatland mitgenommen habe. Und Brücke zu dem deutschen Kultur dann gebaut habe.
Was hast du mitgenommen aus Syrien?
Leckeres Essen, die anderen Menschen zu respektieren. Immer die Ziele zu verfolgen und nicht so aufzugeben. Also meine Stärke, Persönlichkeit habe ich aus Syrien mitgenommen, weil ich in Syrien viele Jahre durch den Krieg erlebt habe, als ich kleines Kind war. Und ja, also ich habe ganz viele coole Sachen aus meinem Kultur mitgenommen. Gastfreundschaft, wenn ich jetzt jemanden treffe, ich helfe ihm. Wir haben ganz viele positive Sachen in arabische Länder. Und diese Sache habe ich mitgenommen, also die positive Sache.
Wie hast du dich verändert in diesen 10 Jahren?
Sehr viel. Also es war echt, ich kann kaum glauben, dass es schon 10 Jahre jetzt hier sind. Ich wohne jetzt in Berlin schon 10 Jahre. Berlin ist mein Zuhause. In 10 Jahren habe ich studiert, Studium erfolgreich abgeschlossen. Ich habe Medienwirtschaftskommunikation studiert an der Berliner HTW. Ich habe heute den Deutschen Pass. Ich wohne mit meiner ukrainischen Freundin zusammen. Ich habe Anna auch an der Uni kennengelernt, vor der ukrainische Krieg anfängt. Und heute arbeite ich in dem Bereich, der ich mag.
Wie erlebt ihr Deutschland gemeinsam?
Wir haben beide gleiche Erfahrungen. Also Anna hat jetzt auch miterlebt, was der Krieg für sie bedeutet auch und für mich auch. Und wir haben jetzt die Nachrichten auch mitverfolgt, dass Deutschland sich auch geändert hat. Es ist nicht wie damals. Damals war Willkommenkultur. Also damals zum Beispiel viele Flüchtlinge aus Syrien, aus der Ukraine werden viel geholfen. Heutzutage spricht man nicht so oft darüber oder man unterstützt auch die Leute nicht so wie damals, weil ich denke, man hat so keine Kapazität mehr darüber. Also die Leute haben bemerkt auch, das dauert vielleicht viel zu lange. Der ukrainische Krieg ist auch viele Jahre jetzt hier. Und ich finde es voll schade, dass diese Menschen vergessen werden, weil ich sehe keine zum Beispiel nicht so viele Hilfsorganisationen, nicht so viele freiwillige Leute, die in ein Flüchtlingsheim gehen und da Unterstützung. Habe ich auch selber gemacht. Ich war bei Rotes Kreuz 3 Jahre lang. Aber heutzutage ist halt, wenn man das macht, man muss dann viel Zeit davor haben. Und diese Zeit auch haben viele Menschen nicht.
Ist das nur eine Frage der Zeit oder ist das auch ein Verdruss bei vielen Menschen? Wie erklärst du dir, dass die generelle Haltung zu Geflüchteten einfach sich verändert hat, wie es scheint, dass diese Kultur, diese Willkommenskultur, wir schaffen das von damals, so nicht mehr da ist?
Also ich liege der Schuld, gebe ich immer die Menschen, die das viel ändern können, also die Politiker, weil diese haben diese Entscheidungen, also Die Menschen haben viel geholfen, aber man muss die Ursache helfen. Also zum Beispiel der Präsident, also Friedrich Merz oder die anderen von USA und ganz Europa, also sollen die Kriege stoppen. Es reicht schon. Zum Beispiel jetzt der Ukraine ist viel zu lange und Syrien ist auch jetzt, der Krieg ist vorbei, aber Syrien braucht Unterstützung und man hilft die Ursachen nicht so. Man soll schauen, wie wir in dem Länder unterstützen und Deutschland bekommt auch, also zum Beispiel, jetzt, wenn Deutschland in Syrien hilft, also zum Beispiel Unternehmen gehen nach Syrien, helfen mit der Aufbau, dann die Unternehmen werden auch profitieren, also die bekommen auch was von dieser Unterstützung.
Denkst du gelegentlich über eine Rückkehr nach?
Nach Syrien momentan nicht. Ich war jetzt nach dem Al-Assad-Absturz. Ich habe da die Situation in Syrien gesehen und ich habe da nur geweint. Aber meine Eltern haben das nicht gezeigt, dass ich so traurig war, weil die Menschen haben so viele Kraft, um da zu überleben. Es ist viel zu kalt, die Preise sind so teuer, man verdient da sehr, sehr, sehr wenig. Also das Leben da extrem hart und die haben Leute keinen Strom. Und ich wollte sehr schnell, ehrlich gesagt, nach Deutschland zurück. Aber ich wollte auch gleichzeitig meine Familie treffen, die ich seit mehreren Jahren nicht getroffen hatte. Und eine Rückkehr nach Syrien kommt jetzt gerade nicht in Frage, aber ich habe Hoffnung, dass ich wieder da oft gehen kann, aber nicht um zu leben, um nur um meine Familie zu besuchen und sie zu unterstützen. Aber ich liebe Berlin. Berlin heute ist mein Zuhause. Ich liebe auch Syrien. Aber ich würde jetzt ein bisschen warten, bis die Situation sich verbessert. Aber trotzdem fliege ich jetzt im Oktober nach Syrien, um meine Familie zu treffen, weil ich kann nicht durchhalten, ohne meine Familie zu leben. Deswegen wollte ich dieses Risiko eingehen und meine Familie zu treffen. Weil meine Mutter, ich will nicht, dass ich aufwachse ohne meine Mutter mehr. Also das ist schlimm.
Du bist jetzt Kollege bei der Deutschen Welle, Videojournalist.
Genau, also ich bin bei der Deutsche Welle. Ich mache mehrere Sachen bei der Deutsche Welle. Aber eine Sache, die ich gerne mag, drehen. Und habe ich auch Berliner Journalismusschule besucht damals und auch in der HTW studiert. Und ich bilde mich immer noch, aber ich arbeite hart daran.
Ich wollte auf die Bilder hinaus, mit denen du vielleicht auch konfrontiert bist, Gaza, Ukraine. Wie nimmst du das wahr?
Traurig, wenn ich sehe, dass die Kinder sterben. Also Kriege sind furchtbar. Ich habe selber Krieg erlebt. Ich wünsche es keiner. Das ist so schlimm und ich sehe, dass gerade in Gaza diese Bilder verstehe ich immer noch nicht. Bis wann kann das noch dauern, dass Menschen in Europa solche Bilder sehen? Kinder sind verhungert, also die brauchen nichts, die brauchen nur Essen und Sicherheit. Und ich wundere mich einfach, ich bin sprachlos, dass Europa nicht helfen kann, dass die Menschen vor Ort und Ukraine auch. Jetzt gerade wurde so viel geredet über die Ukraine. Und jeden Tag sterben Menschen da. Und Europa kann was. Das ist das Problem. Europa kann vieles tun. Also ich nicht oder du auch nicht. Aber die Politiker, die diese Entscheidungen haben, also die können was tun. Aber ich sehe, es wird nicht viel getan. Leider, ich bin kein Politiker, um diese Welt zu ändern. Aber diese Leute, die an Macht sitzen, die sollen was tun. Und das ist ihre Aufgabe. Deswegen haben sie diese Entscheidung auch genommen, in die Politik zu gehen. Weil dieser Job ist nicht einfach. Wenn man diesen Job wählt, dann muss man Menschen retten, versuchen, nicht zuschauen, wie die Menschen sterben.
Das, was dich in deiner persönlichen Arbeit bei TikTok und bei Instagram beschäftigt,
Das ist Hobby.
ist eher was anderes, ne? Das sind Geschichten auch von Syrerinnen und Syrern in Berlin. Was sind das für Geschichten?
Genau, also ich spreche Menschen an. Ich habe damals Krieg erlebt. Und leider, ich habe viele Geschichten damals gehört von anderen Syrer, aber die nicht in die Medien waren. Und ich wollte unbedingt diese Geschichten von den Menschen, die Storytelling, einfach weitererzählen von den Menschen. Und ich habe einfach damals angefangen, auf der Straße Leute zu befragen, warum sind die hier gekommen und was haben sie in Syrien erlebt, zum Beispiel. Und da haben die geantwortet so emotional, also wegen der Krieg, die hatten ihre Mutter gestorben oder Geschichte, Kinder verloren. Und als ich das gehört habe, wollte ich weinen. Und ich habe gedacht, okay, diese Sachen muss man dokumentieren. Und dann habe ich angefangen, habe ich dann einen TikTok-Kanal geöffnet, Berlin, lass uns reden. Und ich spreche mit den Menschen auf Arabisch, weil sie noch nicht so gut Deutsch können. Aber ihre Geschichten sind so interessant, dass jeder das wissen soll. Und ich ändere was. Also mit diesen Videos, die ich mache, Ich motiviere auch die Menschen hier in Deutschland zum Beispiel Deutsch zu lernen oder eine Ausbildung anzufangen oder Studium, weil ich habe Studium selber hier erlebt und ich erzähle auch die Menschen, dass das in Deutschland auch machbar ist. Ich habe immer so unterschiedliche Themen. Manchmal kann ein Thema sein, der motiviert ist, manchmal ein Thema, der sehr so sensibel ist.
Anas Modamani, ich danke dir sehr für das Gespräch. Videojournalist und ein Mann, der vor 10 Jahren ziemlich bekannt wurde mit einem Selfie mit Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingsbewegung und als sie den Satz prägte, wir schaffen das. Anas, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg noch.
Gerne, gerne, danke.
So, und lesen ist ja leider gar nicht mehr so selbstverständlich. Immer weniger Menschen lesen, einfach so zum Vergnügen. Der Schauspieler Jannik Schümann, bekannt etwa aus Jugend ohne Gott oder Charité, hat dieses Problem nicht. Er liest fürs Leben gern Romane, Erzählungen und will das auch seinen 370.000 Insta-Followern nahelegen. Und nicht nur das, er macht jetzt einen Buchclub auf und zwar in Form eines Gesprächs, eines Podcasts, der am Dienstag startet.
Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Jannik Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Jannik Schümann, guten Abend.
Hallo.
Was genau soll das werden?
Was genau soll das werden? Ich habe mich seit ganz langer Zeit nach einem Buchclub gesehnt. Es ist ja so, wenn ich ins Kino gehe und einen Film gucke mit einer Freundin oder Freund, dann rede ich danach noch stundenlang in der Bar über diesen Film. Aber wenn ich ein Buch alleine lese, dann stelle ich das ins Regal und greife zum nächsten und es fehlt mir einfach der Austausch. Und deswegen habe ich mich in erster Linie ganz klassisch nach einem Buchclub gesehnt.
Also wo man sich direkt trifft und über Bücher spricht, oder?
Genau, es gibt ja die verschiedensten Formen. Also entweder man trifft sich direkt und redet über Bücher, man liest dasselbe Buch, oder aber, und das ist jetzt die Besonderheit von meinem Buchclub mit Kara zusammen, zwischen Kotti und Kapiteln. Unseren Buchclub gibt es nämlich im Podcast-Format, weil wir haben uns überlegt, wie können wir so viele Menschen wie möglich integrieren. Und das machen wir so, dass wir mit unserer Community zusammen ein Buch im Monat lesen und alle 4 Wochen gibt es unsere Podcast-Folge, die Book Club Edition, in der Kara und ich über das Buch reden. Man kann uns aber in unserer Lieblingskategorie, die heißt Anrufbeantworter, kann man uns Sprachnachrichten schicken, die wir mit einspielen, sodass wir quasi das Gefühl haben oder die Community das Gefühl hat, mit uns zusammen über das Buch zu reden. Und dann gehen wir auf die Meinung der Community ein.
Jetzt bin ich natürlich gespannt. So ein Buchclub hat ja den Vorteil, dass man über die Bücher reden kann, die einem wirklich am Herzen liegen und
Ja.
die nicht unbedingt gerade das Allerneueste sind oder gerade irgendwie bei Kritikern oder Kritikerinnen heiß beliebt, sondern einfach die Bücher, die
Die
einfach
wir spannend
nahe
finden.
sind, die spannend sind. Was sind das für welche?
Kara und ich stellen immer 3 Bücher zur Auswahl und die Community kann dann entscheiden, welches Buch als nächstes gelesen wird. Also wir versuchen wirklich, die Community so sehr einzubinden, wie es nur geht. Natürlich wird die Auslese unsere Handschrift tragen, aber am Ende ist es die Wahl der Community, welches Buch gelesen wird. Es werden auch Klassiker darunter sein. Ich glaube, wir werden dann eine spannende Mischung zusammenstellen. Ich finde es aber wirklich total spannend, auch den AutorInnen von heute eine Plattform zu geben und sie wirklich spannende Gegenwartsliteratur zu lesen. Und ich glaube, da werden auch viele Bücher in der Auswahl landen.
Welche Literatur beschäftigt dich?
Also zuletzt am meisten beschäftigt haben mich die Romane von dem französischen Schriftsteller Édouard Louis. Der ist in einer Provinz Nordfrankreichs groß geworden und hat über sein Großwerden als schwuler Junge in dieser Provinz geschrieben. Sein erster Roman hieß Das Leben von Eddie. Das Ende von Eddie. Und das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Und jetzt kommt, glaube ich, schon sein 6. oder 7. Roman raus, autobiografisch, über seinen Bruder. Und Édouard Louis für mich ist eine der spannendsten Stimmen der Gegenwart.
Weil es auch etwas berührt, was dich selber betrifft?
Genau. Also als queerer Junge, der in einem Dorf groß geworden ist, habe ich mich einfach wahnsinnig wiedergefunden in seinen Erzählungen. Wir sind unterschiedlich groß geworden. Ich bin mit sehr viel mehr Akzeptanz groß geworden, ne? Und Sicherheit von zu Hause. Aber trotzdem habe ich mich in ganz vielen wiedergefunden.
Vorhin hast du von Klassikern gesprochen, das ist mir gleich aufgefallen. Das heißt, ihr wollt auch ein paar Klassiker wiederbeleben?
Ja, weißt du, das Spannende finde ich nämlich, in der Schulzeit haben wir Bücher gelesen, die mitunter total stark sind und die man unbedingt lesen sollte, weil sie einfach wirklich toll sind. Aber man hatte damals einfach überhaupt keine Lust, dieses Buch zu lesen. Und ich habe mich noch so daran erinnert an Hausaufgaben. Und selbst wenn es hieß, ich muss bis nächsten Mittwoch 20 Seiten lesen, war das für mich die absolute Qual. Aber Diese Bücher möchte ich wieder hochholen, die quasi auch Stoff waren in der Schulzeit und die man jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein lesen wird, wie zum Beispiel 1984 oder Farm der Tiere oder Homo Faber. Also das ist jetzt eine Auswahl an Büchern, die bei mir stattfanden, die ich zwar schon gelesen habe dann als erwachsener Mensch, aber auf die Bücher freue ich mich, dass wir wieder auch vielleicht die gelben kleinen Reklamhefte, die wir alle so verflucht haben, rausholen. rausholen und mit einem tieferen Bewusstsein lesen.
Du kommst frisch aus dem Urlaub, jetzt auch im Urlaub. Hast du viel gelesen?
Momentan lese ich das Lied des Propheten von Paul Lynch. Das hat den Booker Prize 2023 gewonnen und ist total stark. Aber ja, ich hätte gerne mehr gelesen. Die Drehbücher haben einen Strich durch die Rechnung gezogen.
Wie ist das sprachlich eigentlich? Also jetzt mal unabhängig vom Thema, da hast du ja schon einiges angedeutet, aber was muss ein Buch sprachlich haben für dich, dass du es wirklich weiterliest?
Oh, das ist wirklich von bis, ne? Also in der ersten Folge unseres Podcasts reden wir über Blue Sisters von Coco Mellors. Und wir haben das in unserer Folge, sind wir irgendwie auf die Begrifflichkeit gekommen, Popcorn-Kino in Buchversion, Sex in the City in Buchform. Und manchmal gibt es die Momente, in denen ich genau das möchte, indem ich eine einfache Sprache brauche. Und ich möchte quasi eine Entertainment-Serie in Buchform haben. Und manchmal ist es aber auch die Sprache, die etwas herausfordernder ist, die mich mehr fordert, die ich nicht unbedingt, wenn ich wirklich müde bin, im Bett noch lesen kann, weil mir dann die Augen zufallen und dann muss ich 5-mal denselben Satz anfangen. Ich mag wirklich alles. Es kommt darauf an, in welcher Verfassung ich gerade bin.
Was zum Beispiel? Eine Verfassung und ein ganz bestimmter Stil, der gerade passt.
Also tatsächlich, das Lied des Propheten, was ich gerade lese, ist sehr viel anspruchsvoller zu lesen für mich als Blue Sisters, rein von der Schreibform. Und es ist wirklich stilistisch. Es gibt zum Beispiel in gesprochener Sprache keine Anführungszeichen. Das heißt, das Buch ist ein reiner Fließtext und du verstehst total, wann der Dialog ist und wann nicht. Aber du kannst dafür nicht zu müde sein, weil dann verstehst du es nicht. Und das bringt mir gerade total Spaß zu lesen, aber genauso gut mag ich dann auch Blue Sisters in die Hand nehmen.
Coco Mellors, ne, ist die Autorin.
Genau,
das wird das sein, was euch in der ersten Ausgabe beschäftigt, oder?
Coco Mellors ist der macht den Aufschlag und das Buch haben wir uns natürlich ausgesucht, weil wir die erste Folge voraufgezeichnet haben und es die Community ja noch nicht gibt, ne, die dann entscheiden kann. Und wir haben uns für Coco Mellors entschieden, auch wenn es ein etwas dickeres Buch ist. Wir werden nämlich zukünftig darauf achten, dass wir Bücher in einem Umfang aussuchen, die alle innerhalb dieser 4 Wochen lesen können, ne, weil wir wollen Lesen nicht zu einem Stress machen, wie damals in der Schule. Aber Coco Mellors ist für uns, wir waren große Fans ihres Debütromans Kleopatra und Frankenstein und haben uns gedacht, dass Blue Sisters die perfekte Anfangsfolge wird.
Warum? Da geht es um Schwestern, ne? Vermute ich jetzt einfach mal bei Blue Sisters?
Genau, es geht um 4 Schwestern, ehemals 4 Schwestern, 3 leben noch und es geht darum, wie die eine Schwester verstirbt. Das ist jetzt kein Spoiler, ne? Das weiß man schon, wenn man den Klappentext liest. Und wie die 3 Schwestern mit dem Verlust umgehen. Und das ist tiefgründig, aber auch sehr leicht erzählt. Und wir fanden, dass wir mit einem Banger-Buch anfangen müssen.
Gleich mal einen Aufschlag machen, ne? Wenn man anfängt.
Genau.
Weil ich meine, es ist ja durchaus auch zu beobachten, dass in den letzten Jahren, wir hören das ja immer wieder vom Buchmarkt, dass immer weniger Menschen lesen. Wie erklärst du dir das?
Ja, das Spannende daran ist, dass ich einfach sehr in meiner Bubble stecke und davon gar nicht so viel mitbekomme, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass immer mehr Leute lesen. Die Idee des Buchclubs entstand ja tatsächlich daraus, dass ich seit 5 Jahren in Instagram-Stories teile, welche Bücher ich lese und ich wahnsinnig viele Nachrichten bekomme von meinen FollowerInnen, die dankbar sind für meine Buchtipps und sich daraufhin die Bücher kaufen und nicht enttäuscht werden und sich immer wieder freuen, wenn ich ein neues Buch poste. Wir kennen das ja alle, man geht in einen Buchladen rein und man ist total überfordert von der Auswahl der Bücher. Das heißt, auch ich bin angewiesen auf entweder Freunde, Freundinnen, die mir Bücher empfehlen oder BuchhändlerInnen meines Vertrauens. Und deswegen wollte ich diesen Buchclub starten. Und deswegen habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass so wenig gelesen wird, weil in meiner kleinen Bubble, in der ich mich befinde, so viele Menschen lesen. Und ich glaube auch tatsächlich, oder ich möchte auch dran glauben, dass wieder die Sehnsucht nach dem Analogen stattfindet und dass man sich von den sozialen Medien immer mehr versucht abzukapseln oder auch mal einfach die Ruhezeiten genießt. Und was passt besser zu Ruhezeiten als ein Buch in der Hand?
Der Titel des Podcasts ist doch wirklich bemerkenswert, zwischen Kotti und Kapiteln. Jeder, der ein bisschen sich in Berlin auskennt, weiß, dass mit Kotti das Cottbusser Tor gemeint ist. Was hat es genau mit diesem Titel auf sich?
Also zweierlei. Zum einen lieben wir Alliteration. Wir fanden einfach, das klingt wahnsinnig schön. Und zum anderen wohnen Kara und ich beide in Kreuzberg. Und wir haben uns kennengelernt dadurch, dass wir Nachbarn und Nachbarin waren. mittlerweile nicht mehr, aber wir wohnen nur ein paar Straßen auseinander. Und genau, wir identifizieren uns einfach wahnsinnig mit dem Stadtteil. Und unser Podcast, unser Buchclub im Podcast-Format soll ja genau das sein. Wir sind kein literarisches Duett. Wir wollen kein elitäres Getue da starten. Wir wollen einfach über Bücher reden, über den Inhalt, aber auch über unser Leben in Berlin. Das wird so eine Mischung sein. Und das ist quasi das, was wir mit dem Titel aussagen wollen.
Wir dürfen gespannt sein. Yannick Schümann also, gemeinsam mit Kara Wolf, ein neuer Buchclub-Podcast, bei dem man sich eben auch beteiligen kann. Und auch noch mit Instagram-Kanal dazu, alles mit dabei. Ab Dienstag geht's los. Ich wünsche viel Erfolg und tausend Dank fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank. Danke, danke.
Ein deutscher Fotograf, der seit über 30 Jahren in New York lebt und einer der bekanntesten, überhaupt berühmtesten ist, mit seinen großformatigen frontalen Porträts, Close-ups, ganz nah, voll ausgelichtet, ein Gesicht wie eine Landschaft. Das ist Martin Schöller. Er hat letztens Donald Trump fotografiert. Obama hat er auch schon fotografiert. Clinton, aber auch Taylor Swift und Angelina Jolie. Die Liste der Berühmtheiten ist ziemlich lang, aus Politik und aus Musik und aus Showbusiness. Eine Doku, die jetzt ins Kino kommt, die begleitet ihn.
Ich glaube, die größte Veränderung wirklich in der Fotografie ist, dass Fotografie nicht mehr so geschätzt wird. Dadurch, dass es so technisch einfach geworden ist, Fotos zu machen, hat man eine wahnsinnige Bilderflut, dass es schwieriger geworden ist, da herauszustechen. Und man wird ja auch älter, es gibt ja immer neue, jüngere Fotografen. Man hat ja auch einen Stil, der dann vielleicht mal nicht mehr so angesagt ist.
Aber in dieser Doku trifft er bei weitem nicht nur Celebrities, er ja im Gegenteil. Gedreht hat sie Josephine Links. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo und danke.
Es ist ja nicht selbstverständlich, dass gerade bei großen Fotografinnen, Fotografen, Künstlern, dass man sie so bei der Arbeit beobachten kann. Viele wollen das gar nicht. Wie haben Sie es geschafft, Martin Schöller zu überzeugen?
Es war ehrlich gesagt relativ einfach, weil er sozusagen zufälligerweise mein Stiefbruder ist. Das thematisiere ich im Film gar nicht, aber das hat den Zugang für mich zu ihm geschaffen. Meine Mutter und sein Vater haben geheiratet, als ich schon längst, da waren wir alle schon erwachsen. Aber dadurch kannte ich ihn, war das Vertrauen da und wir haben uns auf die Distanz, er hatte damals dann auch schon in New York gelebt, immer gekannt, beobachtet, begleitet und meine Faszination für seine Arbeit wuchs immer mehr, je älter ich wurde und je mehr ich begriffen habe, was er da eigentlich leistet.
Dann ist das ein Interview über ein Familienprojekt, wie ich gerade merke.
Ja, also ich hatte darüber nachgedacht, ob das Teil des Films werden muss, aber es gehört eigentlich überhaupt nicht rein. Es macht für die Menschen, um die es geht, einen Unterschied, wer den Film macht. Es war für mich natürlich viel leichter, den Zugang zu ihm bekommen und sein Vertrauen zu bekommen. Dafür hat es geholfen, auf jeden Fall.
Und Sie mussten ihn ja auch machen lassen auf der einen Seite. Sein Protagonist bestimmt natürlich am Ende auch die Regeln. War es denn, trotzdem Sie sich so lange kennen und Sie sind Teil einer gemeinsamen größeren Familie, war es denn einfach, ihn zu überzeugen, am Ende dann doch wirklich in diesen Arbeitsalltag reinzugehen? Sie sind ja mit der Kamera direkt dabei, wenn er fotografiert, wenn er mit seinen Protagonistinnen und Protagonisten spricht. Das sind ja oft traumatisierte Menschen. Das sind zum Beispiel Menschen, die zu Unrecht zum Tode verurteilt waren und dann noch entlassen worden sind aus dem Gefängnis. Das sind Obdachlose, das sind transsexuelle Personen, die vielen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Und dann sind Sie auch noch dabei mit Ihrer Kamera. Wie hat es funktioniert?
Ja, Martin hat uns wirklich ein großes Vertrauen entgegengebracht. Er kannte auch Arbeiten von mir und war sich, glaube ich, sicher, die kann ich machen lassen. Und er hat sich total auf seine Arbeit konzentriert mit den Menschen vor seiner Kamera. Und er hat ihnen natürlich auch immer erzählt, dass wir da sind. Und da muss man ja heutzutage auch immer was unterschreiben lassen. Also wir waren nicht versteckt, sage ich mal. Aber die Konzentration, der Fokus der Menschen vor seiner Kamera war ganz klar bei ihm, weil er den Kontakt gehalten, gesucht hat, die Gespräche geführt hat. Und wir haben, so gut es ging, versucht, ihn nicht zu stören und trotzdem so viel wie möglich mitzubekommen und so nah wie möglich dabei zu sein. Und ja, dadurch, dass alle sehr beschäftigt waren mit ihrem Tun, konnten wir eigentlich relativ gut auch unseres machen.
Nun kennen Sie ihn ja nun, wie gesagt, Sie kennen ihn persönlich sehr gut. Sie kennen seine Arbeit natürlich. Sie sind seit langem in Kontakt. Was haben Sie Neues über ihn gelernt?
Martin Schöller ist jemand, der so mit so einer großen Leichtigkeit alles präsentiert und macht und auch im Umgang immer so eine große, ja, so ein Easygoing versprüht. Und in dem mit ihm dabei sein, wurde mir dann doch nochmal klar, wie viel harte Arbeit das auch ist, wie viel tausend Details dazu gehören, so ein Foto so professionell und so gut, sowohl auf der ja, qualitativen, fachlichen, technischen Seite hinzukriegen, als auch eben den Kontakt mit den Leuten so warmherzig und offen zu halten. Diese Vielfältigkeit auf den Ebenen, mit denen er arbeitet, die hat mich dann doch nochmal sehr beeindruckt. Das war mir, glaube ich, in der Gänze nicht ganz so bewusst vorher.
Und dieses Nebeneinander von prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern, Politiker, also von Bill Clinton über Barack Obama, Angela Merkel und eine ganz lange Liste, viele Schauspielerinnen und Schauspieler, wirklich die erste Reihe auf der einen Seite mit diesen großformatigen Fotografien, die eben so ganz ausgefüllt werden, auch von den Gesichtern. Und dann im selben Format, mit demselben Licht, vielleicht auch mit demselben Aufwand, ich weiß es nicht, eben auch all diese Menschen, die vielleicht eher am Rand der Gesellschaft stehen, die Schwierigkeiten haben, die benachteiligt werden. Haben Sie das Gefühl, dass er beide genauso sieht, einfach wie Menschen?
Absolut, ja, das ist es. Und das war auch eben von Anfang an das, was es für mich so überaus wichtig, faszinierend und drängend in unserer Zeit gemacht hat, dieser Ansatz und diese Parallelität und dieser demokratische Blick, den er da anwendet. Und er spricht mit den Leuten auf der Straße, je nachdem, wie viel die auch erzählen wollen. Aber er sitzt da auch gut mal 2 Stunden mit jemandem, wenn die Person ihm viel zu erzählen hat. Er nimmt jeden und jede wirklich absolut ernst. Und natürlich muss er bei einer berühmten Schauspielerin oder einem Politiker, der ständig gewöhnt ist, sich zu verkaufen, ein bisschen andere Tricks vielleicht anwenden, um sie zu überraschen oder aus der Reserve zu locken, als bei jemandem, der oder die das überhaupt nicht gewöhnt ist, sich verstellen zu müssen. Aber die Aufrichtigkeit und die Aufmerksamkeit, die bringt er wirklich allen gleichermaßen entgegen. Und das war wunderbar zu beobachten.
Wie blickt er auf Gesichter? Also warum eigentlich diese Close-ups?
Ja, er erzählt dann immer, dass er beeinflusst ist von Ernst und Hiller Becher, die eine Serie hatten, in denen sie Wassertürme fotografiert haben, unzählige Wassertürme, immer auf eine ähnliche Art. Und er meinte, nachdem er diese Reihe von Fotos von denen gesehen hat, hat er nie wieder einen Wasserturm angucken können, ohne, also hat immer wieder was Neues entdeckt und sein Blick hat sich verändert. Oder ein August Sander ist auch jemand, der ihn beeinflusst hat, dieses serielle Fotografieren, dieses Vergleichen können, die Unterschiede zu sehen in etwas, was eigentlich gleich sein könnte oder ist, das fasziniert ihn und ich kann es total nachvollziehen. Jedes Gesicht erzählt eigentlich so viel und eigentlich unterm Strich sind es immer 2 Augen, Nase, Mund und doch ist jedes so anders und diese Vielfältigkeit und im Nebeneinander das Vergleichen, das ist schon sehr reizvoll und wahnsinnig spannend. Ja, das wird nicht langweilig.
Es gibt so einen Satz in diesem Dokumentarfilm, der fast beiläufig von ihm fällt. I like pictures, a lot of personality without big expression. Diese Art von Bildern mag er offenbar sozusagen mit viel Persönlichkeit, ohne groß etwas ausdrücken zu wollen, ohne größere Gesten oder Mimik oder ähnliches. Und das zeigt sich ja auch in seinen Bildern, dass viele, die meisten Menschen eigentlich relativ nüchtern, eher fast schon distanziert schauen.
Er sucht immer nach so einem wahren Zwischenmoment, kein gestelltes Lächeln, keine eingeübte Pose, von der jemand denkt, dass er damit besonders gut aussieht oder sie, sondern auf einen ehrlichen Zwischenmoment. Und deshalb redet er auch viel mit den Leuten oder spielt Musik und lenkt sie ab und kommt eben in Kontakt, um ja sowas Authentisches zu finden in dem Blick. Und da muss er manchmal 50 Fotos verschießen, ehe er eins findet, was für ihn ehrlich ist. Und nach diesem ehrlichen Ausdruck sucht er.
Aber wenn man im Gespräch mit ihm ist, dann verändert man doch sein Gesicht, wenn man jetzt von ihm fotografiert wird. Wie schafft er das, Menschen zu öffnen und gleichzeitig sie darum zu bitten, nicht allzu viel auszudrücken im Gesicht?
Spricht mit ihnen, redet selber viel und drückt immer wieder ab. Und ja, es gibt dann doch viele Momente, in denen die Leute gerade nicht reden. Wenn sie engagiert erzählen, dann macht er auch kein Bild, weil das ist ja dann Gesicht in Bewegung. Aber dieses Zuhören, dieses dem Gegenüber geöffnet sein, eingebunden in so einen Kontakt, ich glaube, da entsteht dann dieser offene Blick, nach dem er sucht.
War er auch mal gelegentlich neidisch auf Ihr Medium, auf das Video?
Also neidisch weiß ich nicht, aber er öffnet sich zunehmend mehr dem Medium Video auch. Also Filme macht er in dem Sinne nicht, aber arbeitet mit Video. Und es gibt ja eine Überschneidung in unserem Film. Und zwar hat er ja diese Moving Portraits gemacht mit den Death Row Exonerees, mit den Menschen, die zu Unrecht zum Tode verurteilt waren. Und da hat er sein Close-Up-Fotoporträt quasi selbst in ein Video-Close-Up übersetzt und für eine Ausstellung in riesig großer Auflösung die Menschen eben über eine halbe Minute oder Minute direkt in die Kamera blicken lassen. Und man weiß erst gar nicht, ist es jetzt gerade ein Foto oder ein Video, aber durch die Bewegung der Augenlider sieht man dann, ach nee, stimmt, es ist bewegt. Und ins Off hat er so Gesprächsausschnitte, die er mit ihnen geführt hat, gepackt. Und das haben wir eingebaut immer wieder im Film. Das ist so eine ganz starke Arbeit von ihm, wie ich finde. Und da überschneiden sich unsere zwei Medien sehr gut, meiner Meinung nach.
Also nicht nur Dokumentarfilmerin, sondern vielleicht auch jemand, der Brücken bauen kann in diesem Fall zum Werk von Martin Schöller und der außerdem auch noch persönlich verbunden ist, nämlich indem sie einfach Teil der Familie ist, nämlich Stiefschwester des großen Fotografen, aber natürlich eben auch Dokumentarfilmerin Josephine Links, die jetzt ihren Film zeigt, We All Bleed Red, über den Fotografen Martin Schöller, in diesen Tagen auf Kinotour und ab Donnerstag überall in den deutschen Kinos zu sehen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Dirk Müller.
Das Weiße Haus hat eine Liste mit Bildern und Ausstellungen veröffentlicht, die die Regierung offenbar nicht länger in den Smithsonian Museen dulden will. Dazu gehören Kunstwerke, historische Ausstellungen und deren Begleittexte. Auf der Liste finden sich Arbeiten zu den Themen Einwanderung, Rassismus oder auch den Rechten von queeren Menschen. Darunter sind eine Animation über den Immunologen Anthony Fauci, eine Skulptur der Freiheitsstatue, die eine Tomate hochhält, oder ein Kunstwerk, das Flüchtlinge beim Überqueren der Südgrenze der USA zeigt. Die Auswahl untermauert die jüngsten Aussagen Trumps über die Smithsonian Museen. Die seien außer Kontrolle geraten, wie der US-Präsident auf Truth Social schrieb. Bisher hatten US-Regierungen sich nicht in die kulturelle Ausrichtung des Smithsonian eingemischt. Es galt als unabhängige Institution. In der Debatte um seine ab 2027 endende Intendanz an der neuen Bühne Senftenberg hat sich Daniel Ries erstmals selbst geäußert. In einer Stellungnahme widerspricht er der öffentlichen Kritik von Stadt und Landkreis. Er bemängelt das Vorgehen der Verantwortlichen. Gesprächsangebote seien ignoriert worden, Gründe für die Abberufung erst Monate später publik gemacht worden. Die Vorstellungen, wie das Theater in eine gute Zukunft geführt werden könnte, seien aufeinandergeprallt. Heute sagte er dazu in unserem Sender:
Ich habe in diesen Diskussionen, ich sage jetzt mal selbstkritisch, keinen Zentimeter nachgegeben. Ich habe in diesen Diskussionen ganz stark fürs Theater gekämpft. Und dadurch gab es relativ deutliche Konflikte in diesen Versammlungen. Die Verantwortung für das gemeinschaftliche Verhältnis, also Vertrauen ist ja was Gegenseitiges. Vertrauen ist ja nichts, was einer machen kann. Vertrauen ist immer zwischen Menschen. Und insofern übernehme ich einen Teil der Verantwortung, aber nur einen Teil.
Ries verwies auf die künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolge seines Teams. Und er kündigte an, trotz der Entscheidung bis zuletzt mit voller Kraft weiterzuarbeiten. Brandenburg will Bauten der DDR-Zeit stärker unter Denkmalschutz stellen. Das sagte Kulturministerin Manja Schüle in Frankfurt an der Oder. Sie sprach von nötiger Wertschätzung für die oft unterschätzte Ostmoderne. In Städten wie Frankfurt erinnern viele dieser Gebäude an den Alltag der DDR, vom Gemeindezentrum bis zur Polytechnischen Oberschule. Ziel sei es, die Architektur zu erhalten und gleichzeitig neu zu nutzen, für Wohnen, Kultur oder Verwaltung, so die SPD-Politikerin. Rund 14.000 Denkmale zählt Brandenburg insgesamt und immer mehr davon stammen nicht aus dem Mittelalter, sondern aus der Nachkriegszeit mit DDR-Architektur. Wie viele Baudenkmale dabei zur Ostmoderne gezählt werden können, ist noch nicht erfasst.
Dirk Müller mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Popfestival. Es gibt viele, klar, Hunderte, Tausende. Aber das ist ganz besonders, was da in Berlin stattfindet, seit über 11 Jahren inzwischen. Es ist nämlich ein Zusammenspiel von Konzerten, Ausstellungen, Talks. Ein Ort auch durchaus, wo grundsätzliche Debatten geführt werden über die Popmusik. Heute ist das Ganze gestartet mit einem Diskussionsprogramm. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner, hat auch ein Panel präsentiert. Darauf bin ich sehr gespannt, auf die Eindrücke davon. Juliane Reil aus unserer Musikredaktion war eine der beiden Moderatorinnen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schockstarre, so ist die Überschrift dieses Panels gewesen. Wo ist die Protestkultur? Warum Schockstarre?
Ja, wir leben in Zeiten des Kulturabbaus. Es gibt weniger Freiräume, weniger Proberäume, weniger Fördergelder. Die Kassen sind leer, es muss gespart werden. Das ist klar, aber manchmal hat man eben auch den Eindruck, dass Kultur zum Schauplatz von Kulturkämpfen wird. Zum Beispiel in den USA, wo es ja grundsätzlich wenig Kulturförderung gibt, aber ein Donald Trump erklärt, dass er in der Kultur einsparen will. Das ist ja im Mai gerade erst der Kulturbundesstiftung passiert. Stipendien wurden da gekündigt, Gelder umgewidmet. Zum Beispiel, um einen Skulpturengarten US-amerikanischer Helden zu finanzieren. Das heißt, Kultur wird instrumentalisiert und Vielfalt bedroht. Beispiele dafür gibt es auch in Deutschland, wenn die AfD, Neonazis und andere zum Beispiel einen Popsong wie L'amour toujours von Gigi D'Agostino ja als rechtsextreme Hymne für sich vereinnahmen. Das Gefühl hatten wir, dass es einfach da zu wenig oder fast gar keinen Protest aus der künstlerischen Szene gibt. Das war unser Gefühl zumindest im Frühjahr und das haben wir Schockstarre genannt. Und genau dieses Phänomen wollten wir aus wissenschaftlicher und aus künstlerischer Perspektive in diesem Panel beleuchten.
Da bin ich ja gespannt, wenn man schaut, wer da auf dem Panel so saß. Eine Musikerin natürlich, deutsch-britische Popmusikerin Annika, dann ein Kulturwissenschaftler Markus S. Kleiner und ein Musikwissenschaftler Mario Dunkel. Der forscht ja, wie Pop und das Wiedererstarken der Rechten zusammenhängen. Was war da zu hören?
Ja, es war interessant, dass erstmal dieser Begriff Schockstarre wirklich diskutiert wurde und die Meinung war einhellig, dass sich da dann doch einiges jetzt in den letzten Monaten getan hat. Allerdings sind die Leute, die da Protest üben, eigentlich immer Einzelkämpfer. Es gibt nicht wirklich eine Bandenbildung oder eine Solidarisierung, die vielleicht wirkungsvoller wäre. Die Musik und die Songs, die sind zwar da, das war der Tenor, aber man muss sie finden. Kann man ja auch verstehen, bei 100.000 Uploads pro Tag bei Spotify, dass da Songs untergehen und ihr Potenzial gar nicht entfalten können. Und auch ja, die herrschenden Strukturen in der heutigen Musikindustrie sind genannt worden. Da gibt es Abhängigkeiten, nicht mehr nur von Labels, sondern eben auch von Streamingdiensten, von den sozialen Medien. Und da ist man nicht frei zu agieren. Das sagt die Musikerin Annika. Sie ist übrigens eine der Stimmen, die Protest üben. Ihr aktuelles Album heißt Abyss, Abgrund. Und das ist ein lautes, teilweise wütendes Album. One-Way Ticket ist ein Song darauf und da geht's um das Wiedererstarken der Rechten.
Das klingt schon recht dunkel, fast apokalyptisch irgendwie, ne?
Ja, absolut. I'm not on it. Ich bin nicht dabei.
Und dann, Sie haben es ja schon erwähnt, die Situation in den USA, die Kulturpolitik, die sehr umstrittene Kulturpolitik der Trump-Administration. Was war aus diesem Bereich, aus Amerika zu hören?
Ja, wir haben darüber gesprochen, was denn die Ursachen für dieses anfängliche Schweigen sein können. Und da haben die Teilnehmer gesagt, ja, nach dem 20. Januar war man erstmal geschockt, musste sich neu sortieren.
Also der Amtseinführung.
Ja, genau. Und ich fand es frappierend, dass Angst so als zentraler Grund genannt wurde, Angst in unterschiedliche Richtungen, dass man Angst vor Repressalien in den USA hat, in Künstlerkreisen Angst vor Zensur, Angst davor, einem Shitstorm ausgeliefert zu sein. Und trotzdem würde es ja auch Protest geben, aber eben nicht von den Mainstream-Artists. Und das wäre ganz, ganz wichtig, weil die eben eine Reichweite haben, aber die eben Angst haben möglicherweise, weil sie vielleicht denken, wir haben da doch mehr zu verlieren, als dass wir gewinnen können. Und wenn diese Artists sich aber nicht zu Wort melden, ja, dann fehlt eben die Reichweite. Und das ist ein Dilemma.
Dann schauen wir doch mal nach Deutschland. Wie sieht es da eigentlich aus mit der musikalischen Protestkultur?
Ja, die gibt's hier auch. Wir hatten ja jetzt auch gerade Jamel Rock den Förster, haben wir ja hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur auch über die Eröffnung am Freitag gesprochen hier in Fazit. Campino ist da mit den Toten Hosen zum Beispiel überraschend aufgetreten, hat auch klare Worte gefunden. Also es gibt auch hier
Protest. Muss man kurz vielleicht erwähnen, ein Festival in Mecklenburg-Vorpommern, was sich gegen rechte Kräfte und auch Neonazis, Rechtsextreme stark macht
seit
auch
fast
dort.
20 Jahren, genau. Und natürlich muss man aber trotzdem sagen, wir haben hier in Deutschland eine andere Situation als in den USA. Klar, die Kulturförderung, die ist auch knapper geworden, aber die ist nicht zwangsläufig mit einer politischen Agenda verbunden. Und trotzdem wächst natürlich der Druck auf die Künstler. Und man überlegt sich dann, was man macht in Zeiten knappen Geldes, in was man investiert, in was investiere ich meine Zeit und meine Arbeit, sagt die Musikerin Annika und fragt sich auch, wie lange sie das noch weitermachen kann. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Kulturförderung wurde im Panel gesagt, im Kampf gegen Rechts hat eine ganz wesentliche Rolle. Das meint Mario Dunkel von der Uni Oldenburg.
Ich denke vor allem an eine Kulturförderung, die Strukturen fördert, beispielsweise in infrastrukturell schwächeren Gebieten im ländlichen Raum, wo musikalische Strukturen, musikalische Bildungsarbeit gefördert werden muss. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, auch aus einer demokratietheoretischen Perspektive, weil man dadurch erfährt, dass sich gemeinschaftliche Arbeit lohnt, dass man gemeinsam Projekte erreichen kann, dass man sich gemeinsam artikulieren kann. Und ich glaube, das ist eine Art von Kulturförderung, die zu wenig stattfindet und die unbedingt stärker stattfinden muss.
Ja, also Kulturförderung braucht es, sagt Mario Dunkel. Und Musik ist nur ein Teil einer sozialen Bewegung. So kann sie wirksam sein, aber eben nicht selbst diese soziale Bewegung. Und auf die warten wir noch.
Julian Reil aus unserer Musikredaktion, die heute das Panel Schockstarre, wo ist die Protestkultur, unter anderem moderiert hat und damit das Berliner Popkulturfestival eröffnet hat. Und das gesamte Panel wird dann demnächst auch bei uns zu hören sein, natürlich auch in der DLF-App. Vielen Dank. Naja, vielleicht ein bisschen zu viele Wolken für Sommerfeeling, aber so kann der August eben auch sein in Deutschland. Und bei so vielen Wolken kann man ja gleich sagen, lasst uns nach Darmstadt in eine Ausstellung gehen, die Wissenschaft und Kunst in Sachen Wolken zusammenbringt. Rudolf Schmitz hat sich umgeschaut.
Die Eingangsschleuse ist dunkel und wirkt bedrohlich. Blitze zucken auf eingespannten Stoffbahnen, begleitet von Grummeln und Donnerschlägen. Dann der Eintritt in den Barocksaal, den eigentlichen Ausstellungsraum, wo sich auf einem Podest verschiedene Wolkentypen präsentieren. Niedlich flockige Alto-Cumulus-Wolken, federähnliche Cirrus-Wolken, eine düstere Nimbus-Stratus-Wolke, die Regenfäden entlässt. Schließlich die in der Natur mächtige und hier im Saal immerhin 8 Meter hohe Cumulonimbus-Wolke, die sich üblicherweise in Gewittern entlädt. Und wo es Wolken gibt, da ist Katja Hornefer, Wetterexpertin des ZDF, nicht weit.
Die berühmte Gewitterwolke, die halt erstmal mit Aufsteigen beginnt, also blumenkohlartig, wächst immer weiter in die Höhe, kommt irgendwo noch 10 Kilometer Höhe an. Und da ist es dann so kalt, dass da kein Wasser mehr ist, sondern da gibt es dann diesen Eisschirm. Und das ist das, was Sie auch sehen, wenn Sie am Badesee sind und sich überlegen, oh, kommt da vielleicht ein Gewitter auf mich zu, dann sehen Sie diesen wahnsinnigen Amboss.
In einem überdimensionalen Guckkasten dann Wolkenfotos, die nach öffentlichem Aufruf ans Museum geschickt worden sind. Landschaften der Umgebung und Urlaubsbilder, insgesamt mehr als 1000. Deren Wolkentypen wurden vom Museum bestimmt, zusätzlich zur Angabe der Fotografen und Fotografinnen und des Entstehungsortes. Über 5 Leitern können wir schließlich ins Himmelszimmer steigen und auf wolkig geformten Sesseln in eine Wolkenprojektion eintauchen. Zu unseren Füßen der Print einer Wolkendecke. Wissenschaft präsentiert in Wohlfühlatmosphäre. Kuratorin Daniela Martena.
Wir wollten das auch wirklich eigentlich so suggerieren, dass man das Gefühl hat, man steigt so durch die Wolkenschicht und auf einmal ist man oben drüber und hat ein bisschen die Flugzeugperspektive, aber eben auch das Verweilen.
Apropos Fliegen, es gibt Vögel und Schmetterlinge, die in heftige Luftströmungen geraten und dann weit ab von ihrem Herkunftsort plötzlich auftauchen. Wie der aus Amerika stammende Monarchfalter, der dann auf einer Ölplattform im Nordatlantik gefunden wird. Drift heißt dieses unfreiwillige Wanderungsphänomen. Aber es gibt auch gezielte Wolkenwanderer, wie ein erschreckend großes Spinnenmodell aus der naturkundlichen Sammlung demonstriert.
Also wie beispielsweise die Baldachinspinne, die gezielt diese Flugfäden dann auswirft und diesen Segel- oder Gleitschirm dann bildet und sich damit aktiv verdriften lässt.
Es war der englische Hobby-Meteorologe Luke Howard, dem eine erste Klassifikation der Wolken gelang und der dann 1802 einen Wolkenatlas veröffentlichte, der noch heute Grundlage der Forschung ist. Für alle, die es dann doch auf Kunst abgesehen haben, bietet das Landesmuseum Darmstadt geführte Touren durch die Gemäldesammlung. Direktor Martin Faas lenkt mich zu Romantikern wie Johann Heinrich Schilbach, der von seiner Italienreise im Jahr 1825 Landschaften mit reizvollen Wolkenhimmeln mitbrachte.
Finde ich eine sehr interessante Wechselwirkung zwischen naturwissenschaftlicher Forschung auf der einen Seite und der Kunst auf der anderen Seite, dass plötzlich eine Begrifflichkeit für das Thema Wolken da war. Und auf diese Weise man auch schärfer in den Himmel schauen konnte als Künstler und nicht nur der künstlerischen Tradition folgend gestaltet hat, sondern dass man ganz genau gesehen hat, das ist eine Stratus-Nimbus-Wolke, das ist eine Cumulus-Wolke, das ist eine Cirrus-Wolke.
15 Gemälde sind mit blauen Hinweistafeln versehen, die eine genaue Identifikation der gemalten Wolken erlauben. Wolken als wiederkehrendes Motiv der Landschaftsmalerei. Eine wirklich gelungene Art, den Blick für wesentliche Details zu schärfen und 500 Jahre Kunstgeschichte mal anders zu betrachten. Sogar im blumenbekränzten Mädchen des Symbolisten Franz von Stuck kommt mittels Wolkendarstellung ein Stück präziser Naturwissenschaft zur Geltung.
Hat etwas sehr Ornamentales hier und da, blitzt ein wenig blau durch. Der Wolkenteppich, der Stratus-Cumulus-Wolke ist hier fast der komplette Hintergrund des Gemäldes, das eine Allegorie des Frühlings darstellt.
Universalmuseen wie das von Darmstadt haben es oft schwer, die gewaltige Fülle ihrer Sammlungen zu pointieren. Mit der Lern- und Erlebnisausstellung Wolken ist das gelungen, federleicht sogar.
Rudolf Schmitz über Wolken im Landesmuseum in Darmstadt. Und Ulrike Timm hat die Feuilletons vom 26. August gelesen.
Künstliche Intelligenz könne keinen echten Sprecher ersetzen. Es wäre völlig naiv, die Welle zu ignorieren, die derzeit wie ein Tsunami über den riesigen digitalen Ozean auf uns zurollt, schreibt Jürgen Kalver in der Taz. Er fürchtet um seinen Job als Hörbuchsprecher. Denn längst schon klingt KI nicht mehr künstlich. Synthetisierte Stimmen können kichern, seufzen und atmen wie ein Mensch. Und die Sprecher, also die realen, wo an der Stimme ein Mensch dranhängt, sie seien nun mal das schwächste Glied in der Technokette. Vielleicht, so die Taz, reduziert sich das Thema künftig auf Urheberrechtsfragen wie: Gehört meine Stimme mir? Kann ich sie verkaufen oder vermieten? Sind die Nutzungsrechte so viel wert, dass es sich lohnt, sie zu verhökern? Taz-Autor Kalver hat seine Stimme noch nicht klonen lassen. Seine Hoffnung beschreibt er so: Man kann sich diesem Meer aus lauter Massenware entgegenstemmen. Aber es braucht dazu ein Publikum, das genau das zu schätzen weiß. Wie groß das tatsächlich ist, wird sich schon bald zeigen. Kant würde sich über die künstliche Intelligenz kundig machen. Wir sind in die Frankfurter Rundschau geschwenkt, wo der Philosoph Ottfried Höffe im Rundumschlag zu Fragen der konkreten Ethik und der Bedeutung alter Morallehren ansetzt. Sein Buch zur Ethik in disruptiven Zeiten war Anlass für das Gespräch mit dem emeritierten Tübinger Philosophieprofessor. Und der setzt eben auch in Fragen der modernsten Technik ganz auf seinen Hausgott Kant. Der würde sich, laut Höffe, erstmal über die Leistungen und Grenzen der modernen Technologien informieren und das enorme Potenzial der Möglichkeiten wahrscheinlich auch bewundern. Da ist sich Höffe ganz sicher. Aber als Intelligenz betrachten würde Kant die KI wahrscheinlich nicht. Es fehlte ja die Urteilsfähigkeit. Auch würde er den gemäß seiner Bestimmung für die Aufklärung so unverzichtbaren Mut vermissen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Soweit Ottfried Höffe, der in der Frankfurter Rundschau gedanklich Immanuel Kants alter Ego gibt. Zum Aufklärer selbst kann nicht mal die künstliche Intelligenz vordringen. Der zeitliche Rückwärtsgang über 250 Jahre hinweg ist ihr noch verschlossen. Aber wer weiß, was noch kommt. Lieber nicht auf Teile klicken, warnt die Süddeutsche Zeitung. Denn wer ChatGPT und Co. als Seelsorger und Problemlöser benutzt, teilt seine Sorgen mit der halben Welt. So wollte ein Nutzer von der KI wissen, in welchen Ländern junge Frauen alte weiße Männer gut finden. Ein anderer informierte sich über Krebsmedikamente und bat die KI um ein personalisiertes Gebet. Öffentlich einsehbar waren teilweise auch die Standorte, Telefonnummern oder Social-Media-Konten der Nutzer. So entwickelt sich der Discover-Feed zu einer sich langsam anbahnenden Katastrophe für den Datenschutz, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Gleich gegenüber macht sich der SZ-Mann für fast alle kulturellen Lebenslagen, Gerhard Matzig, daran, große Visionen im Lichte der Realität einzudampfen. In Berlin wird über eine Magnetschwebebahn nachgedacht, Hamburg wünscht sich den Hyperloop. Wäre es nicht sinnvoller, sich zunächst um die reale Mobilität zu kümmern? Denn im Juli musste in Berlin eine Hauptverkehrsstraße wegen eines defekten Gullideckels mehrere Tage gesperrt werden, von Bahnchaos und maroden Brücken gar nicht zu reden. Matzig fürchtet, dass die Milliarden aus dem Infrastrukturfonds letztlich doch wieder in Machbarkeitsstudien verdämmern und zitiert einen Philosophen lange noch vor Kant, Blaise Pascal nämlich. Der sagte, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Ironisch kommentiert die Süddeutsche, 400 Jahre später ist die beste und glücklichste Idee, die man in Deutschland haben kann, zu Hause zu bleiben.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 26. August. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit in der DLF-App.